Ja, Sie haben jetzt einen richtigen Rollenwechsel hier hinzulegen. Ja? Sonst der Meister der Fragen, jetzt selber antworten. Aber Ihre Rolle im Nachtcafé ist ja ganz fest definiert, aber hoffentlich nicht fürs ganze Leben.
Nein, wie leider, aber immer mit meinen Gästen. Antworten ist viel schwerer als Fragen stellen.
Jetzt fühle ich mich so toll, dass ich hier gute Fragen stelle. Jetzt macht er mich klein. Okay, ich bin halt keine Frau rechts von ihm. Da muss ich jetzt durch. Also, wenn Sie im wirklichen Leben sind, sind Sie dann froh, diese Rolle abstreifen zu können, oder sind Sie im wirklichen Leben auch so ein Versteher, Frager, Hörer?
Ich versuche natürlich mein Bestes, auch im wirklichen Leben. Aber ich bin oft, muss ich sagen, ich bin auch oft ein großer Schweiger. Insbesondere, es kann passieren, wenn wir Gäste haben und es gibt dann schon so eine Erwartungshaltung, der ist auch der Entertainer am heimischen Tisch und so. Und dann sagt mir mal, tritt mich meine Frau so ins Schienbein, so sagst du gar nichts mehr. Und also man lebt sich, ich lebe mich natürlich dadurch, dass ich so viel sende, lebe ich natürlich einen Teil meines Gesprächsbedarfs wirklich in den Sendungen aus. Aber die Rollen unterscheiden sich schon ein bisschen. Also ich glaube, ich kann schon im privaten Umgang auch empathisch sein. Das traue ich mir so grundsätzlich zu. Aber im Gespräch der Sendung ist man ja in der Mittlerrolle. Da bin ich sozusagen jemand, der versucht, etwas herauszufinden, etwas in Bewegung zu setzen. Da vertrete ich ja nicht meine eigene Position. Und wenn man im privaten Kreis spricht, auch zum Beispiel kontrovers über etwas diskutiert oder über Erziehungsfragen sich auseinandersetzt oder was weiß ich, die nächste Urlaubsplanung, da ist man ja immer Position. Und es gibt im Gespräch einen anderen Charakter. In der Sendung sage ich immer, ich bin der erste Diener meiner Sendung. Und das ist auch ganz tief inhaliert. Also da zählt nur das, was wirklich transportiert wird.
Also fällt Ihnen das, haben Sie so tief inhaliert, dass Ihnen nicht schwerfällt, mit zu debattieren, wenn da Positionen vertreten werden, die Ihnen vielleicht das Blut mal schneller durch die Adern fließen lassen?
Ja, es gibt so ein paar Themen, interessanterweise Religion.
Das hört ja keiner zu, lassen Sie uns drüber reden. Ja.
Da würde ich dann schon öfter mal gerne, da kann ich schwer an mich halten. Aber bei den meisten Themen ist es nicht so. Das hat sich allerdings so über die Jahre, hat sich die Haltung verfestigt, also dass man eigentlich sich nie persönlich getroffen fühlt. Also ich erinnere mich, im ersten Jahr war eine reine Frauenrunde, das Thema hieß die neue Frau, das war schon so in Zeiten der ersten Feminismuswelle. Und da war es in Feministinnenkreisen sehr opportun, den einzigen anwesenden Mann in der Runde zum Opfer zu machen. Und da ertappte ich mich dann schon dabei, dass ich begann, dagegen zu halten. Ja. Aber das ist mir ganz schlecht bekommen. Und so lernt man Sendung für Sendung. Also heute fällt mir das, kann ich glaube ich sogar Extrempositionen oder Extrementwicklungen aushalten, ohne jetzt irgendwie mich getroffen zu fühlen, sondern es geht immer nur die Überlegung, wie geht's weiter, wie kann ich noch etwas Vernünftiges transportieren, und beleidigt sein gilt nicht für einen Moderator eigentlich.
Das haben Moderatoren und Lehrer und Lehrerinnen, glaube ich, beide ganz dringend gemeinsam. Niemals beleidigt sein, das wäre eine schlechte Idee. Jetzt kommen da so viele wunderbare, spannende Menschen. Und wir haben vorhin gehört, dass Menschen einander zum Wort werden können. Haben Sie Erinnerungen an Menschen, wo Sie sagen, Mensch, so jemand ist mir wirklich, ich habe vielleicht gar nicht damit gerechnet sogar, ja, im Gespräch zum Wort geworden, Menschen, die in Ihnen weiterleben, wenn die mal da waren, von diesen vielen, vielen Hundert, die da vorbeigezogen sind im Schloss Favorit?
Ja, das Interessante ist, dass wir ja viele haben, die zum allerersten Mal vor einer Kamera sind. Ich schätze mal, dass 3/4 mindestens unserer Gäste zum allerersten Mal in ihrem Leben in dieser Situation sind.
Und ist er laut genug? Also jetzt ist die Chance zu widersprechen. Bisschen näher ran vielleicht.
Wir machen ja nochmal einen Test. 1, 2.
Also, ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber nein. Nicht das nachher, weil manchmal kommen die Leute und sagen,
ja, klar, nein, verstanden. Das ist vollkommen richtig. Ja, also es sind Gäste, die oft zum ersten Mal in der Sendung sind, aber gerade unter diesen Gästen finden sich viele, die einen irgendwie nachhaltig beeindrucken. Oder es gibt so Sätze, die wiederhole ich dann oft auch in späteren Sendungen nochmal. Ein Wort, wenn Sie ein ganz konkretes Wort meinen. Es gab in der früheren DDR eine Sängerin, die gibt es heute noch, aber nicht mehr in der DDR, Barbara Thalheim. Und die durfte schon in den Westen ausreisen. Und das war gerade kurz vor dem Mauerfall, als damals diese Ungarn-Ausreisewelle lief. Und die sagte den Satz, also da ging es um die Frage, warum sie die DDR noch nicht verlassen hat. Und dann sagte sie den Satz, man nimmt sich überall hin selber mit. Das ist ein Satz, der, glaube ich, ganz viel, wir haben ja sehr oft mit Aussteiger-Themen und so weiter zu tun, oder ich fahre auf die Südseeinsel und beginne ein neues Leben und so weiter. Dieses, man nimmt sich überall hin selber mit, das ist ein großes Thema, das mich auch immer wieder beschäftigt.
Sie versuchen ja nun wahrhaftig nicht, Ihre Gäste zu provozieren, sondern eben einfühlsam, verständnisvoll zu sein. Da gibt es ja ganz andere Talkmaster, die ein anderes Konzept haben. Charlotte Roche hat es mal geschafft, den Max Herre dazu zu bringen, ihr Studio zu verlassen. Hat sich auch schon mal jemand aufgeregt bei Ihnen und ähnliche Tendenzen gezeigt?
Also wir haben auch schon mal einen Verlust zu verzeichnen, allerdings sind jetzt demnächst 640 Sendungen, nur ein einziger Gast. Ich finde, das ist ein ganz kleiner Promille-Ansatz. Also es sind jetzt ungefähr 4.500 Gäste, die durch meine Hände gegangen sind. Sie sehen mir nach, wenn ich sie nicht mehr alle bei Namen nennen kann, mit Namen nennen kann. Es geht mir oft so, dass ich Gäste mal dann wieder auf der Straße oder sonst wo bei irgendeinem Anlass treffe und die dann sagen, das war wirklich schön damals in Ihrer Sendung. Und ich dachte, oh Gottes Willen, wer ist dieser Mensch? Das geht schon. Aber darüber wollten wir gar nicht reden. Wo waren wir stehen geblieben?
Ob jemand schon mal gegangen ist. Und einer von 1.000
ist ja... Ach so, da war ich dabei. Genau. Ja, Dieter Wedel hat uns verlassen. Und unter schwäbischen Gesichtspunkten war das ganz unökonomisch im Verhältnis zum Honorar, denn er ist schon nach 8 Minuten gegangen, ja. Und wurde etwas unter der Gürtellinie, muss man zugeben. Es ging um das Thema Seitensprung, ohnehin schon heikel. Und ist dann aufgesprungen, hat sich das Mikrofon von der Brust gerissen. Und da muss man als Moderator dann sofort schalten, wie schätze ich die Situation ein? Ist dieser Mensch umzustimmen oder nicht? Das ist die Frage, die sich dann stellt. Ich entschied, nein, der ist nicht zu halten. Und dann wurde ich noch ein bisschen beschimpft, das habe ich ausgehalten. Ich war ja nicht der Verursacher eigentlich, sondern ein anderer Gast, der ihm den Umgang mit dem weiblichen Geschlecht etwas übel genommen hat. Kann man verstehen. Und dann ist er aufgesprungen und hat richtig laut vom Leder gezogen und ging aus dem Studio raus und sagte, die Überlegung ging dann nur, wie geht diese Sendung jetzt weiter? Wie kann man wieder ein vernünftiges Gespräch führen? Das Gespräch jetzt abzubrechen oder irgendetwas wäre es ja nicht sehr sinnvoll gewesen. Und dann habe ich gedacht, das muss ich jetzt irgendwie beenden. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, Herr Wedel, Gruß zu Hause. Und damit war die Sache erledigt.
Also den hat es ganz offensichtlich schlecht vorbereitet getroffen, dass er so angegangen wird. Treffen Sie denn im Vorfeld mit Ihren Gästen Verabredungen, was vielleicht auch im Interesse des Schutzes Ihrer Gäste nicht Thema wird? Oder gehen Sie da ganz offen rein und die Gäste auch?
Das wird sehr auf so einer gefühlten Basis meistens entschieden. Also die Gäste sind bei mir dann doch öfter zu mehr bereit, als sie selbst im Vorgespräch artikulieren. Also sie sagen zum Beispiel, also die Sache mit meiner früheren Frau, darüber möchte ich nicht reden. Nun versuche ich ja, einen Zugang zu finden, der nicht voyeuristisch ist, sondern nur immer zu überlegen, dient es dem Gedanken, den wir vermitteln wollen. Aber wenn das dem dient, dann versuche ich herauszufinden, dann in der Gesprächssituation, wie weit kann ich gehen. Und der Gast muss aber immer einen gewissen Schutz haben. Ich liefere keine Gäste aus. Und das gilt umso mehr für Gäste, die zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sprechen. Promis kann man etwas ruppiger sein. Da darf man ruhig mehr Zugriff zeigen. Aber gerade Gäste, die nicht das Selbstbewusstsein haben, da bin ich etwas vorsichtiger und versuche sehr auf sie einzugehen und wirklich auch einen gewissen Schutz zu geben, einen gewissen Schutzraum. Und das gutieren die Gäste absolut. Und so kommen wir eigentlich dann ganz gut hin. Bei uns gilt ja auch nicht, bei uns wird der Promi nicht anders behandelt als Herr Meier und Frau Müller. Und dieses Gefühl, dass Promis und Nicht-Promis nebeneinander sitzen und auf Augenhöhe miteinander reden, ich glaube, das ist auch etwas, was so den Grundcharakter einer Sendung, die menschenzugewandt ist, ausstrahlt.
Ich denke, das merkt man und das macht den Erfolg, dass die Menschen Ihnen so lange so gerne zuhören. Ist ganz sicher der Grund, dass eben dieser Exhibitionismus da nicht passiert und man das Gefühl hat, die Menschen werden beschützt.
Ja, darf ich vielleicht sagen, ja. Dafür möchte ich mich auch für diese wirklich sehr lange, über 26 Jahre währende Treue bei Ihnen bedanken. Ich muss sagen, Sie haben einfach einen guten Geschmack.
Das sollte man auch haben, ein gewisses gesundes Selbstbewusstsein, wenn man so eine Rolle einnimmt. Wir hatten mal ein Telefongespräch terminiert und dann wurde das viel, viel später, weil Sie eben ein Vorgespräch geführt haben am Telefon und Sie haben mir dann auch gesagt, worum es ging und ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein sehr anstrengendes Gespräch für Sie sein kann. Ich denke mir, vielleicht sind die Vorgespräche sogar die größere menschliche Herausforderung für Sie. Kann man das beschreiben, was Sie in dem Vorgespräch erreichen wollen und welche Fähigkeiten Sie da brauchen, die Sie im Fernsehen vielleicht gar nicht brauchen?
Ja, unsere Redaktion und auch ich, wir sind quasi fast verschrien, dass wir gründliche Vorbereiter sind. Für mich ist ein ganz entscheidender Schritt in diesem Vorgespräch, also es findet erstmal ein Vorgespräch mit der Redaktion statt, dann wird der Gast bewertet, ob das in die Sendung passt, ob das funktionieren könnte. Und dann entsteht daraus so ein Dossier, habe ich heute schon wieder sehr viele gelesen, in denen quasi das Gespräch protokolliert wird. Das heißt, ich habe schon eine Ahnung von diesem Gast. Und dann führe ich, und das ist ganz elementar, gerade mit den Gästen, die noch nie vor einer Kamera waren, führe ich ein zweites, sehr ausführliches Telefonat. Und bei diesem Telefonat ist der entscheidende Schritt, oder sind zwei entscheidende Schritte. Natürlich bilde ich mir eine Meinung über diesen Gast, ob das funktionieren kann. Aber das Zweite ist, dass ich aus der Rolle des austauschbaren Fernsehfuzis, sage ich mal, heraustrete. Ja, schon eine Art persönliche Beziehung habe, ohne dass ich das Gespräch, das wir dann in der Sendung machen, eins zu eins vorwegnehme, sondern Gespräch ist Beziehung. Das ist nicht etwas, was einfach, wo man Fragen abspult, sondern es ist Zuhören und in den Reaktionen. Ich sage immer, Sie werden sich jetzt wundern, ich werde Ihnen jetzt auch Fragen stellen, die Sie jetzt meinem Kollegen schon beantwortet haben. Ich muss meinen Gast ins Ohr kriegen. Ich muss versuchen zu verstehen, was bei Ihnen vorgeht. Und das lohnt sich absolut. Es gibt immer Einzelfälle, bei denen aus organisatorischen Gründen diese Vorgespräche nicht zustande kommen. Ich lege selbst bei Promis großen Wert drauf, selbst die ich schon kenne, diese Gespräche zu führen. Meistens wirkt es sich irgendwie nicht günstig aus auf die Sendung.
Das sind eben ja wirklich ganz intensive Gespräche. Jetzt haben wir vorhin versucht, ein bisschen darzustellen, was wichtig ist dafür, dass ein Gespräch überhaupt intensiv werden kann und man nicht hinterher das Gefühl hat, leeres Geschwätz erlebt zu haben. Wollen Sie vielleicht einen der Gedanken, die wir hier dargeboten haben, nochmal stark machen oder selber sagen, was Sie finden, was wir bedenken sollten, wenn wir solche Gespräche führen wollen, die eben noch nachklingen, sei es im Fernsehen oder im Privaten?
Das eine ist, dass man aus dem Takt unserer Zeiten für ein Gespräch zum Teil auch aussteigt. Dass man sich Zeit nimmt, im Einzelfall vielleicht sogar richtig Muße dafür öffnet. Und das andere ist wirklich zuhören können, von vornherein wirklich dem, was ein Gast sagt, zuhört. Ich bilde ja so ehrenamtlich nebenbei junge Moderatoren aus. Und Sie glauben gar nicht, wie schwer es jungen Moderatoren erstmal fällt, die natürlich erstmal froh sind, dass sie ihre Frage über die Rampe gebracht haben, wirklich dann zuzuhören. Und das ist aber der entscheidende Schritt zum guten Gespräch, richtig intensiv zuzuhören, sich einlassen, eingehen, fortschreiben, also reagieren auf das, was gesprochen wurde. Und ja, ich glaube, da gelten schon ähnliche Gesetze im privaten Gespräch wie in diesem Gespräch, das ich da führe.
Jetzt ist das Gespräch im Fernsehen natürlich nochmal ein ganz anderes. Es gibt ein Publikum, das begeistert werden muss, das nicht umschalten soll. Schon schwierig genug, die nach der Heute-Show reinzukriegen oder wie auch immer. Wir haben also nochmal andere Dimensionen. Wir haben die Quote, auf die wir schauen müssen. Aber wenn wirklich der Vorhang fällt am Ende des Gespräches, was sind für Sie die Kriterien, ob Ihr Freitagabend, Sie zeichnen ja nicht freitags auf, aber Ihr Freitagabend-Talk ein gelungenes Gespräch war? Das hängt ja ganz sicher in dem Augenblick nicht von der Quote ab, sondern was ist es da, was Sie brauchen, damit Sie das Gefühl haben, ja, das war ein gutes Gespräch.
Es gibt Situationen am Ende eines solchen Gesprächs, da hat man selbst ein wenig Flügel bekommen. Da hat einem die Gesprächssituation selber erstmal über die Strecke getragen und es bleibt etwas, es bleibt ein gutes Gefühl. Das sind eigentlich die wunderbaren Momente, wenn man das Gefühl hat, man hat inhaltlich was transportiert und es wurden Menschen sichtbar. Wirklich so, wie sie sind, nicht irgendwelche Klischees, sondern hat sich was geöffnet. Das sind wirklich sehr schöne Momente.
Da haben sich die Leute auch vielleicht füreinander geöffnet. Weil, also manchmal ist es ja so, dass es wirklich nur mit Ihnen so hin und her geht. Und ich denke, das Schönste ist ja wahrscheinlich, wenn man merkt, dass wirklich eine Kommunikation miteinander stattfindet und die nicht nur ihre Statements absetzen, sondern sich mit ihren Statements auch befruchten.
Das ist immer das Ziel. Es hängt natürlich ein wenig vom Thema ab. Es gibt Themen, die sind geeigneter, interaktiv zu sein und welche, dann sind das Einzelgeschichten, die sich ein wenig aneinanderreihen. Manchmal interessieren sich die Gäste überraschend stark füreinander, manchmal weniger. Also das sind für uns auch natürlich Momente. Die schöne Sendung ist die, die sowohl persönliche Erzählungen enthält, wie ein gewisses Maß an Interaktion.
Einmal zumindest hat auch eine quasi objektive Instanz, nämlich die Diakonie, die evangelische Diakonie, gesagt, das war eine gelungene Sendung und hat 2005 in der Kategorie Fernsehen für das Nachtcafé den Journalistenpreis verliehen für eine Sendung, die hieß Leben mit dem Tod. Wahrhaftig auch wieder ein Thema, wo man sagt, allein schon mutig, dass sie das überhaupt anpacken, weil da schaltet ja manche auch nicht so gern ein, weil er weiß, er wird jetzt nicht leicht unterhalten. Ja. Können Sie vielleicht noch mal aus der Laudatio damals, oder erinnern Sie sich noch, was es war, dass Sie dafür diesen Journalistenpreis bekommen haben?
Das ist natürlich schon eine Weile her, aber ich weiß auch, Jörg Zink war damals einer unserer Gäste.
So schließt sich der Kreis.
Und ich glaube, wir haben bei allen Themen, also auch beim Thema Tod, gibt es bei uns einen Umgang, weil wir ja den ganzen Bereich des Lebens behandeln und auch bei so einer Sendung eben nicht nur die Trauermine gefragt ist. Wir haben vom Tonfall her einfach eine große Offenheit. Also es wird bei uns auch in einer Sendung, wo es über den Tod geht, gelegentlich mal gelacht. Und es geht sehr ernst zu. Also mit diesen Stimmungslagen. Und ich glaube, das hat der Jury damals besonders gut gefallen. Auf der einen Seite diese Offenheit, diese Direktheit auch und dann trotzdem die Sensibilität und eben keine Sendung, die nur mit Trauerflor daherkommt, sondern signalisiert hat, der Tod ist ein elementarer Bestandteil des Lebens.
Haben Sie dann bei so einer Sendung oft so ein inneres Bild, wie die Menschen nach der Sendung weitergehen? Oder lassen Sie sich ganz einfach auf Ihre Gesprächspartner ein?
Das überlegen wir uns schon und die Verantwortung wächst dort, wo extreme Lebensgeschichten dargeboten werden oder Menschen mit ihrer Geschichte zum ersten Mal eben an die Öffentlichkeit gehen. Und meine Mitarbeiter insbesondere haben oft, also erstmal sehr intensiven Kontakt vorher, über oft viele Telefonate, nicht einige, wirklich viele. Und es bleibt auch dann oft hinterher noch Kontakt. Und die generelle Rückmeldung ist schon, dass eigentlich ein Besuch im Nachtcafé den meisten Gästen doch sehr gut getan hat. Das ist auch, gibt mir selber auch ein gutes Gefühl. Also dieses darüber sprechen und ist oft auch ein Stück Ballast abwerfen, wenn es sich um schwere Geschichten handelt. Wir haben ja nicht nur schwere Geschichten, aber in diesen Fällen. Und da sind wir eigentlich sehr glücklich drüber.
Wäre ja schön, wenn die Menschen in ihrem Umfeld solche guten Gespräche führen könnten und wenn wir eben eine Kultur hätten, es wurde heute als Lagerfeuer oder wie auch immer beschrieben, wo solche Gespräche Raum haben. Vor 3 Wochen war hier Nilgün Tasman und die hat ja ein wundervolles Buch geschrieben, wo sie schreibt, als sie jung war und in Deutschland aufwuchs, in Göppinger, hatte sie den Eindruck gehabt, die Deutschen haben keine Freunde, unterhalten sich nur kurz auf der Straße. Hat sich da in Ihren Augen was geändert oder finden Sie, die Deutschen, wir kennen ja hier vor allem die Schwaben, ja, wir Schwaben sind immer noch so, dass wir eigentlich viel zu wenig miteinander reden?
Der Schwabe ist nicht der wortreichste Volksstamm unter den Deutschen. Aber dafür muss man fairerweise sagen, ist hier auch der Anteil an Blech, das geredet wird, etwas geringer. Also es ist schon stimmig irgendwo auch wieder. Generell geben unsere Zeiten den Takt vor, nicht? Das ist ja das Fehlen von Muße, das Fehlen von Zeit, die 24 Stunden Erreichbarkeit über Mobilnetze und alles, also unser Lebensstil ist nicht sehr gesprächsfreundlich. Und das muss man also innehalten, ist wirklich keine hohle Aufforderung, glaube ich. Entschleunigung ist keine falsche Aufforderung und dann ist auch Raum da für mehr Gespräche und man muss sich die Zeit nehmen, also ich finde zum Beispiel im familiären Bereich, es ist zum Beispiel ganz einfach wichtig, wenn man Kinder hat, dass man zum Beispiel gemeinsam die Mahlzeiten einnimmt, um einfach bei Tisch miteinander zu reden. Das ist der beste Ort und dann meistens auch, wenn Kinder, zum Beispiel schulpflichtige Kinder da sind, wenn sie von der Schule kommen und sei es heute dann doch eher mal am späteren Nachmittag, also dass man zum Beispiel zusammen Abend isst und dann einfach auch mal sie abholt dort, wo sie stehen in ihrem Erleben, das ist ganz wichtig.
Und dann ist sicherlich auch wichtig, wie man miteinander spricht, weil die Worte, das versuchen wir mit dieser ganzen Reihe zu transportieren, dass wir wieder mehr Liebe auch zu den Worten und Aufmerksamkeit für die Worte kriegen, weil sie eine Kraft haben, eine positive oder eine zerstörerische. Ich habe das Gefühl, so wie ich sie erlebe, dass Sie nicht nur sehr bedächtig Ihre Worte wählen, sondern angefangen von Ihren Schlussworten, dass Sie eine große Liebe zu den Worten haben. Wie könnten Sie diese Kraft der Worte nachbeschreiben?
Also Sprache ist für mich elementar wichtig. Ich gehe gern mit Sprache um. Ich gehe gern mit Humor um. oder mit pointierten Äußerungen. Ich hasse eigentlich so dieses klischeehafte Reden, nur in austauschbaren Formeln reden. Das ist, glaube ich, unserer Kommunikation sehr schädlich. Sprache ist ein großes Abenteuer und sich darauf einzulassen, ist einfach eine große Bereicherung des Lebens, generell. Also zum Beispiel, wenn ich mal ganz intim werden darf, wir produzieren ja unsere Sendung donnerstags und da bin ich dann, ja, werde ich mittags von meinen Redakteuren abgeholt und also meine Frau ist dann alleine zu Hause mit Kind und dann findet sie am Abend in der Regel auf ihrem Kissen auf dem Bett ein Gedicht wieder, das ich ihr hinterlasse, das immer die Zeit läuft, etwas aufarbeitet.
Jetzt kriegen hier aber ein paar Männer ganz schön Stress. Ne?
Ja, ich sage immer, ich habe schon etwas Übung. Ich bin Wieland der Schnelldichter.
Ach, sind es auch noch eigene Gedichte?
Ja, eigene.
Ja, hallo. Okay.
Über die Qualität möchte ich mich jetzt nicht auslassen, die überleiten.
Aber Sie haben mir gesagt,
überlassen Humor, wir der Literaturgeschichte.
Ja, Humor ist wichtig und Ihre Frau hatte hoffentlich Humor und sieht es bemühen, was ja oft das Wichtigste ist. Jetzt aber, wenn Sie Ihre Sendung beenden, da enden Sie ja meistens nicht mit eigenen goldenen Worten, sondern mit Zitaten. Was bedeuten die für Sie? Ist es einfach nur so ein Tick, wie die Tagesthemen-Moderatoren immer gleich aufhören? Dass Sie das, oder ist es was ganz Besonderes, wo auch Ihr Herzblut drinsteckt?
Der Impuls kam daher einfach, sage ich mal, noch einen Gedanken mit, sozusagen den Zuschauern mit ins Bett zu geben. Also etwas, wo man sich noch ein bisschen dran reiben oder sei es auch nur amüsieren kann. Und der Effekt war der, ich wollte das dann auch mal wieder lassen nach ein paar Folgen. Dann kamen die Anrufe, wo war das Zitat? Und seitdem haben wir das zur Tradition gemacht, aber es ist auch eine ganz schöne Tradition und Herausforderung, immer wieder die richtigen Worte zu finden und noch so einen Akzent zu setzen. Also das werde ich meinen Zuschauern nicht antun, das wegzulassen.
Das hoffe ich doch. Aber vielleicht... Aber vielleicht kriegen die ja dann eben auch Lust, nicht nur ihren Frauen Gedichte zu schreiben, sondern wieder mehr zu lesen, um selber solche goldenen Worte zu finden und nicht das Fernsehen anschalten zu müssen, um über diese goldenen Worte zu stolpern. Und ich kann es ja schon sagen, unten liegen dann nachher gleich die Bücher. Dann können Sie die Bücher lesen, dann haben Sie eine Überdosis goldene Worte vielleicht. Aber dann müssen Sie nicht immer auf den Fernsehknopf drücken, um solche goldenen Worte zu finden. Wir haben im Vorfeld ja ein bisschen erzählt, was die Männer, worüber die so sprechen und so. Jetzt interessiert uns natürlich, Sie sind jetzt kein typischer Nachtschichtmann. Worüber reden Sie denn am liebsten in Ihrer Freizeit, wenn Sie mal nicht über die Arbeit sprechen müssen?
Ja, Sie haben mich zum Nachdenken gebracht. Über was spreche ich eigentlich? Übers Wetter? Nein. In diesem Jahr hat man jeden Anlass dazu, oder? Nein. Wir sind natürlich ein berufstätiger Haushalt. Also wir sind zwei stramm berufstätige Erwachsene in dem Haus. Und da spielt der Beruf, nimmt schon einen gewissen Raum ein, wenn ich es ganz nüchtern sehe. Also wir nehmen Anteil, wir haben ganz unterschiedliche Welten, also nicht gleiche Berufe, und nehmen aber sehr Anteil aneinander. Das ist, glaube ich, wichtig, auch da in diesen Fragen einen vertrauten Partner auf einer anderen Ebene zu haben als die Berufskollegen. Was jetzt so die Kür betrifft, ist, dass wir sehr politisch sind. Das heißt, wir führen sehr viele Gespräche über Politik, nicht nur über Stuttgart 21, aber auch. Also es gibt sehr viel Politik im großen Raum ein. Dann unterhalten wir uns sehr viel natürlich über unser Kind und ob wir es richtig machen und so. Das ist, glaube ich, spielt auch eine große Rolle. Und dann dieser ganze kulturelle Bereich. Wir sind, ich habe ja das Stuttgarter Literaturhaus mitbegründet, wenn man so will. Und meine Frau ist da jetzt auch im Vorstand und da beschäftigen uns die Fragen da, die damit zusammenhängen, sowohl mit der Literatur als solcher, wie mit diesem Engagement von uns auch sehr umfänglich.
Von daher rechne ich mal damit, dass, ich glaube, es war Ihr Sohn, der dieses Zitat gesagt hat.
Meine Tochter, meine große Tochter.
Die dieses Zitat gesagt hat mit dem Schwätzen, dass die natürlich das positiv gemeint hat, weil sie erlebt hat, wie gut der Vater auch zu Hause schwätzen kann und nicht nur im Fernsehen, oder?
Ich habe sie vorhin erst getroffen. Ja, sie schwätzt inzwischen schon selber ein bisschen, ja. Also auch öffentlich auch. Nicht im Medium, aber in Veranstaltungen.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie sich für das Literaturhaus engagieren. Das macht Sie sehr ehrenwert. Jetzt habe ich Ihnen hier eine Kleinigkeit. Wissen Sie noch, was das ist?
Moderationskarten wahrscheinlich aus einer Veranstaltung, die wir zusammen gemacht haben, oder?
Genau. Das sind die Karteikarten, die Sie bei unserer ersten Begegnung dabei hatten. Viele schöne, bunte Karten mit Fragen an mich und ganz viele andere verschiedene Menschen. Sie moderierten damals ein Festival zum 20. Geburtstag des Dritte Weltladens Ludwigsburg. Das Tolle war, dass Sie keine Minute zögerten, als ich Sie für diesen Benefiz-Job natürlich angefragt habe und dann mit viel Liebe und Engagement durchs Programm führten. Das zeigt, dass Sie zwar ein Mann der leisen Töne sind, aber genau spüren, wofür es sich lohnt, die Stimme zu erheben. Ich zitiere mal, ich kann es belegen, aus Ihrer Abmoderation, Friedenskirche Ludwigsburg. Wir schließen mit dem herzlichen Dank an alle, die diesen Abend möglich gemacht haben. Ich meine, ein hoffnungsfrohes Signal in eine Welt, die vielleicht allzu sehr dem individuellen Egoismus frönt. Ich verabschiede mich und wünsche allerseits eine engagierte Zukunft. Soweit Wieland Backes für 16 Jahre. Jetzt wissen Sie, jedes gute Wort, das man spricht, kommt reich wieder zurück. Und so schließe ich mit einem herzlichen Dank an Sie, dass Sie dieses schöne Gespräch trotz Ihres vollen Terminkalenders möglich gemacht haben. Und ich meine, ein hoffnungsfrohes Signal in einer Welt, die vielleicht immer noch allzu sehr dem individuellen Egoismus frönt und in der sich viele Menschen vor allen Dingen gern selber reden hören. Ich verabschiede Sie jedoch nicht, aber ich wünsche Ihnen eine weiterhin engagierte und blühende Zukunft und tolle, interessante Gesprächspartner. Leben Sie wohl. Adieu. Wieland Backes.
Vielen Dank.
Vielen Dank.